Weißt du was? Gott hat jetzt Zeit für dich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob du auch Zeit für ihn hast. Ich fand das gestern einigermaßen überführend, dass mich zweimal im Laufe des Tages Menschen gefragt haben. Ja, nicht dreimal, das wäre so sehr biblisch im Sinne von Petrus. Aber zweimal im Laufe des Tages Menschen gefragt haben, wie meine Adventszeit so ist und ob man da als Pastor eigentlich auch Zeit hat. Für Gott. Und für Besinnlichkeit und für Ankunft. Und dann habe ich meine letzte Woche angeschaut und dachte, uff, nicht so richtig. Und trotzdem möchte ich uns, glaube ich, heute Morgen genau an diesem Ende auch herausfordern, Gott Zeit und Raum zu geben und uns Zeit und Raum zu geben, uns vorzubereiten. Advent ist nicht umsonst da und es ist nicht die Zeit der Weihnachtsmärkte und der verlängerte Arm des Konsums, sondern es ist eine Zeit der bewussten Vorbereitung. Die Waffen des Lichts ergreifen, habe ich die Predigt für heute überschrieben. Leben im Licht des anbrechenden Tages. Und es ist der verlängerte Arm der Predigt von letzter Woche. Die unter euch, die da waren, die erinnern sich, Jörg hat gepredigt und die Überschrift war Liebe üben im Advent. Römer 13, wo Paulus schreibt, dass diese letzten Tage angebrochen sind und dass das zentrale Element darin ist, an der Liebe festzuhalten, die nicht das Gesetz aufhebt, sondern das Gesetz erfüllt. Und er hat das ganz zentral gemacht an diesem, wie sind wir miteinander unterwegs? Als Gemeinde, als Gemeinschaft, wie leben wir in diesen Tagen? Und dann hat er irgendwann seine Predigt beendet und hat gesagt, eigentlich müsste man jetzt noch was sagen zu den Versen, die jetzt noch kommen. Aber dann wird es zu lang oder so ähnlich. Und dann dachte ich mir, eigentlich könnte man das doch einfach den Sonntag drauf machen. So, da sitzen wir jetzt. Und mit dem Text haben wir es heute zu tun. Ich lese uns den mal aus Römer 13, die Verse 11 bis 14. Also das geht dem voraus, dass wir in dieser Zeit sind und dass das zentrale Element in dieser Zeit dieses große Überthema der Liebe ist bei Paulus. Und dann schreibt er weiter, es geht immer noch um die letzten Tage, und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe gekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tag, nicht fressen und saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid. Sondern zieht an den Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Der Tag des Heils. Advent, das ist so ein Wecker, ein Aufrüttler. So der erste Kaffee, der morgens in den Kopf knallt, damit dann der Tag kommen kann. Das ist Advent. Noch nicht das Unmittelbare, sondern die Vorbereitung. Ich weiß noch, wie mich mein Vater, also uns als Kinder, früher geweckt hat, wenn es zum Skifahren ging. Ich komme ja noch mal aus 2 Stunden südlich von hier und da war es dann gar nicht mal so weit nach Oberstdorf oder so. Da konnte man ganz gut so Tagestouren machen. Aber wenn man dahin wollte, dann musste man natürlich entsprechend früh los, weil der Verkehr war ja verheerend, wenn sich da ins Tal reinstaut. Ergo waren das lange Tage. Und trotzdem waren es die Tage, wo man es dann auch relativ bald, relativ gut aus dem Bett geschafft hat. Weil man wusste ja, es ist nicht einer von irgendwelchen Tagen, es steht jetzt nicht Schule an. Obwohl man da auch die ganze Woche früh aufgestanden ist. Sondern es ist der Tag, der anbricht. Und das sagt hier Paulus auch den Römern und den Römerinnen. Man sagt ihnen, das ist der Tag. Das ist der Tag. Passt auf, dass ihr ihn nicht verschlaft. Und passt auf, dass ihr nicht nochmal den Snooze-Knopf drückt, wie ich das als Schüler gerne gemacht habe, und einfach nochmal 4 Minuten liegen bleibt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, um sich zu rüsten. Um sich den Kaffee in den Kopf zu knallen. um den Ranzen zu packen, um die Ski endlich ins Auto zu schmeißen. Es geht gleich los. Der Berg ruft. Und diese Rhetorik von dem Schlafen und von dem Schlaf, den Leute schlafen und von dem Wecken, die kennen wir, glaube ich, auch aus anderem Kontext. Und da ist es mir die letzten Jahre vielleicht öfter begegnet, nämlich eher so aus der Rhetorik der Menschen, die der Verschwörungstheorien-Ecke ihr etwas zugetan sind. Kennt ihr vielleicht auch die Formulierung her, oder? Wach auf, du Schlafschaf! Sieh es endlich ein, die Erde ist flach. Du verschläfst die Flachheit der Erde. Du hast es gar nicht gemerkt. Und jetzt einfach zu sagen, dass diese Schlafschafe mit jenen damals aus Rom gar nichts zu tun hätten, ich glaube, das wäre fast schon vorschnell. So anders scheint es ja bei Paulus gar nicht zu liegen. Also er ist der Vertreter einer Gemeinschaft, die ihre eigene Geschichte erzählt. Er ist der Vertreter einer Gemeinschaft, die eine eigene Wahrheit hat. Und das mit diesem Christus, das ist ja, hat ja durchaus eine subversive Kraft. Das hat ja durchaus auch das Potenzial, hier irgendwie etwas in dieser Gesellschaft zu machen. Und da steckt mindestens halboffene Kritik zu der Verehrung des römischen Kaisers mit drin. Also ja, das hat sowas von diesem Wach auf. Die Wahrheit ist anders. Und tatsächlich wirft ja Paulus hier auch den Römern und Römerinnen vor, dass sie nicht genau hinsehen, worum es eigentlich geht. Passt auf, dass ihr es nicht verschlaft. Es gibt ein eigentliches. Passt auf, dass ihr es nicht überseht. So, und das Unwichtige, das passt ganz gut, glaube ich, zu den allgemeinen Lasterkatalogen der damaligen Zeit. So das, was man so gemacht hat, wenn man Zeit erschlagen hat. Also sich mit Essen und Trinken vollstopfen, dann kommen sexuelle Ausschweifungen dazu, dann kommen Fehltritte dazu und dann aber auch ganz simple Dinge. Das schlichte Hadern mit dem eigenen Leben. Warum geht's mir so? Und Neid. Warum geht's dem so? Da ist alles dabei. Ist schön. Das ganze Paket. Von ich lasse mich gehen, bis hin zu, ich bin unzufrieden. Was dann aber Verschwörungstheorien und das Aufwachen zu Paulus Realität ganz klar unterscheidet, ist die Frage, zu was jeweils aufgewacht wird. Also wir wachen nicht auf zu einer flachen Erde, wir wachen auch nicht auf zur Herrschaft der, wie heißen die Dinger, Reptiloiden oder sowas. Oder wir wachen auch nicht auf und stellen fest, dass auf der dunklen Seite des Mondes irgendwie noch Nazis unterwegs sind. Wenn das passieren würde, dann würden wir aufwachen zu einem dunklen Tag, zu einem Tag der Angst, zu einer Vision der Welt, die sich aus Angstvisionen zusammensetzt. Und wir hätten einen verhangenen Himmel über uns. Und die Realität des Christentums, unsere Realität, die Wahrheit, kommt ohne Angstvisionen aus. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass wir auch nicht anfangen, christliche Angstvisionen zu erzählen. Ja, da gibt es an verschiedenen Stellen Warnungen, ganz klar. Aber die Bibel ist kein Buch der Angstvisionen. Gott erzählt keine Geschichte der Angstvisionen, sondern es ist die Geschichte eines starken Gottes, eines Rettergottes. Eines Gottes, der die Welt zu seinem Ziel führt. Und das ist die Realität, zu der wir aufwachen dürfen. Das ist der Tag, der ansteht. Das ist der Weg, auf dem wir sind. Da öffnet sich der Himmel und der Heiland kommt. Ein Tag der Rettung, ein Tag der Gnade, ein Tag, einen Gipfel zu erklimmen. Ein guter Tag. Und vielleicht kein einfacher Tag. Vielleicht ist es der Tag, an dem wir einsehen müssen, dass wir seine Vision zu lange nicht verfolgt haben. Vielleicht ist es der Tag, wo wir bitterlich weinen über manches, was wir getan oder was wir unterlassen haben und sagen, schade, da wäre mehr drin gewesen. Vielleicht ist es der Tag, wo wir einsehen müssen, dass wir nicht aus Schwertern Pflugscharen gemacht haben, sondern dass wir eben doch auch Messer gewetzt haben. Dass das eine oder andere von dem, was wir getan haben, nicht okay war. Und da wäre ich ganz schnell bei Jörg bei letzter Woche und bei dem Thema mit der Liebe. Dass wir an der einen oder anderen Stelle Menschen nicht zu Wort kommen lassen haben. Und doch ist es ein Tag der Gnade Gottes. Es ist sein Gnadentag. Es ist ein Tag, an dem am Ende uns die Gnade in die Knie zwingt und nichts anderes. Rüstet euch. Rüstet euch. Für diesen Tag dürfen wir uns rüsten. Und da dürfen wir wach sein. Und da will uns Paulus auch wachrütteln für diesen Tag. So, jeder von euch war bestimmt mal gerne irgendwie bei irgendwelchen großen Events dabei. Wenn ihr nicht Skifahrt, dann findet ihr was anderes. Es gibt so diese Tage, wo man sich morgens vorbereitet. Ich persönlich bin ein Freund von Packen und nicht unbedingt ein Freund von wieder auspacken. Also ich packe viel lieber für den Urlaub, als dass ich hinterher den Kram wieder zurückräume. Das finde ich echt lästig. So, die gute Nachricht ist, Advent ist die Zeit zum Packen. So, und die andere gute Nachricht ist, wenn wir alles erfolgreich gepackt haben, müssen wir es nicht mehr auspacken. Weil dann kommt der Herr wieder. Also wir sind auf einem guten Weg, wir dürfen die gute Hälfte übernehmen, ja? Die Hälfte, wo wir Ordnung schaffen, wo wir uns vorbereiten, wo wir packen, voller Vorfreude. Darum geht's, rüstet euch. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Wisst ihr was? Wenn ich das so höre, wenn ich den Paulus so höre, dann denke ich mir, da muss jemand Amen sagen. Und dann fällt mir auf, wisst ihr was? Paulus schreibt das gar nicht an Neubekehrte. Der schreibt es an die Gemeinde in Rom. Der schreibt es an christliche Profis. Er schreibt das an dich und an mich. So wie wir da sind, so wie wir schon so viele Jahre Advent und Rüstung vielleicht erlebt haben, schreibt Paulus genau diese Worte. Es geht also nicht darum, dass jemand auf den ersten Metern im Glauben sich mal ein bisschen rüstet. Und dieses Wach auf geht auch nicht an jemand, der noch nie was davon gehört hat. Sondern es spricht, glaube ich, sehr bewusst in unsere Situation. Also das ist kein Automatismus von Bekehrung, sondern es ist ihm wichtig zu sagen, guckt mal, wir leben in diesen Tagen und bereitet euch vor. Rüstet euch jetzt. Rüstet euch. Lasst uns ablegen. Es ist irre, wie Paulus hier die ganze Zeit mit Appellen arbeitet, gell? Ich finde es schön, dass er sagt, lasst uns. Nicht ihr müsst. Das finde ich genau richtig. Es ist ein Appell, der an die Gemeinschaft geht, die vor unserem Gott steht. Nicht an irgendwen davon. Auch nicht so, dass er sagen würde, ihr müsst, sondern dass er sagen würde, jetzt sollten wir. Lasst uns mal gucken. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und jetzt lasst uns gucken, dass wir da drin auch unterwegs sind. Lasst uns ablegen. Wisst ihr, was mir auffällt? Und vielleicht fällt es euch ja auch auf. Er sagt nicht, lasst uns mal hinschauen. Er sagt auch nicht, lasst uns mal einsehen. Oder lasst uns doch mal erkennen, dass wir da noch gar nicht optimal unterwegs sind. Ja, da falle ich immer. Ja, da bin ich nicht so gut unterwegs. Ja, das ist meine schwache Seite. Nein, ablegen. Es geht also nicht darum, vor den eigenen Fehlern nur zu erschrecken und dann Gnade zu rufen. Sondern es geht Paulus hier sehr, er fordert sehr bewusst dazu auf, das Falsche, das wir erkennen bei uns, das Unhilfreiche, das wir erkennen bei uns, auch abzulegen. Das ist unangenehm und das ist seelsorgerlich, weil es nimmt dich und mich ernst darin, dass wir sagen, eigentlich ist da etwas, was nicht so sein sollte. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, ja, das sollte so nicht sein, aber es ist okay, ich vergib dir trotzdem. Das wäre unseelsorgerlich. Dann zu sagen, falsche Dinge sind auch falsche Dinge. Ja, die dürfen wir ablegen. Ja, die sollen wir verändern. Wir sind doch auf dem Weg zu diesem großen Tag. Wir sind doch auf dem Weg, diesen Gipfel zu erklimmen. Die Nacht ist schon weit vorgerückt. Ja, es ist noch dunkel, aber gleich wird es schon am Horizont hell. Da zieht's rauf. Da kommt der erste Streifen. Raff dich, werd nicht müde, leg das ab, was dich zurückhält, und lass dich nicht von einem Ich bin halt so ausbremsen. Da gibt es Dinge, sagt Paulus, die passen nicht zu einem ehrbaren Leben. Und es geht ihm offensichtlich gar nicht mal so arg um die Frage, ob das in der Gemeinde vorkommt oder nicht. Die Frage stellt er ja gar nicht. Das setzt er als selbstverständlich voraus. Sondern er sagt, nein, aber lasst uns hinschauen. Lasst es uns doch im Lichte dieses anbrechenden Tages angehen. Fressen, saufen, unseren Trieben nachgehen. So, das entspricht für ihn einem Leben ohne Kompass und ohne Ziel. Hader und Neid. Ich glaube, das sind zwei Seiten einer Medaille. Das ist einmal mangelndes Gottvertrauen nach innen. Warum gibt Gott mir nicht mehr? Warum bin ich nicht besser? Warum bin ich nicht ein anderer? Warum bin ich in dieser Lage? Warum meint Gott nicht besser mit mir? Und dann einmal nach außen. Warum gibt Gott dem mehr? Warum ist der besser? Warum kriegt der das hin? Zwei Formen von mangelndem Gottvertrauen, glaube ich. Nach innen und nach außen. Aber das Gute ist, dass Paulus nicht sagt, ja, es ist halt so. Und Jesus hat dir trotzdem vergeben. Könnte er tun, wäre auch richtig, macht er aber nicht. Sondern er sagt, liebe Römer, ihr kommt gerade vom Ewigkeitssonntag her. Nee, sorry, liebe Schwäbisch Haller, ihr kommt gerade vom Ewigkeitssonntag her. Gerade mal so in die Adventszeit reingepurzelt. Ihr wisst, wo ihr hingeht. Ihr wisst, was eure Perspektive ist. Und ja, die letzten Tage sind angebrochen. Und jetzt in diesem Licht steht auf und rüstet euch. So, wie machen wir das jetzt? Legt an die Waffen des Lichts. Ich finde, Paulus ist hier sehr klug unterwegs. Er weiß um zwei Dinge, nämlich erstens, dass wir Dinge, Gewohnheiten, Verhaltensmuster, Denkmuster bewusst ablegen müssen. Ans Kreuz bringen müssen. Es ist nicht getan mit dem Erkennen und nicht mehr tun wollen, sondern es braucht das bewusste Loslassen. Und dann braucht es Waffen, um den Kampf anzutreten. So, und damit ist der Kampf auch noch nicht gefochten, sondern wir beginnen ihn. Und ich glaube, wir brauchen dazu sehr bewusst auch Gottes Waffen, um diesen Kampf kämpfen zu können. Er muss uns rüsten. Es ist interessant, hier sind die Werke der Finsternis den Waffen des Lichtes gegenübergestellt. Das ist also das Gegenstück. Es geht also nicht um die Zwiebeltaktik der Christen, also über all das ziehen wir jetzt noch Jesus an, sondern es geht um ein bewusstes Freiräumen und Raumschaffen für Jesus. Nochmal, das ist Advent. Das ist auch unsere Seite. Wir wollen uns vorbereiten. Wir dürfen uns vorbereiten. Und während der Apostel von den Werken der Finsternis gesprochen hat, ja, die Werke der Finsternis, spricht er auf der anderen Seite von den Waffen des Lichtes, nicht von den Werken des Lichtes. Ist interessant, oder? Interessanter Gegensatz. Warum? Was fällt mir dabei auf? Also erstens, es sind nicht meine Waffen. Es sind die Waffen des Lichtes. Ich muss nicht mit meinen Waffen kämpfen. Ich darf mit Gottes Waffen kämpfen. Und zweitens, die Werke des Lichtes sind auch nicht meine Werke. Sondern es geht darum, sich zu rüsten mit dem, was uns Gott an die Hand gibt. Jetzt ist Paulus hier ein bisschen gemein. Der beschreibt nämlich an dieser Stelle die Waffen nicht näher. Ja? Er bleibt dabei. So als wüssten die Römer schon alles. Jetzt können wir an verschiedenen Stellen reinschauen und an verschiedenen Stellen werden ja ähnliche Dinge erwähnt. Und damit es hier nicht ewig ausufert, und ich euch jetzt alle möglichen Bibelstellen um die Ohren haue, zwei Schlaglichter, und dann bekommt ihr nachher von mir so ein kleines Handout, wenn ihr das für euch noch ein bisschen vertiefen wollt. Da schreibt er einmal in 2. Korinther 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Also wozu taugen die Waffen? Um Festungen niederzureißen. Woher kommen sie? Von Gott kommen sie her. Also gemeint sind damit auch keine menschlichen Feinde, sondern geistliche Hindernisse. Denkweisen, das wird im Korinther beschrieben. Innere Überzeugungen, geistliche Widerstände, die uns daran hindern, Gottes Wahrheit in unserem Leben anzunehmen und anzuerkennen. Ihm Raum zu geben. Und das konkretisiert dann Paulus auch im nächsten Vers, dass es um Denkgebäude geht, die sich gegen Gottes Erkenntnis erheben. Deshalb geht es in dem Kampf auch immer um die Reinheit unserer Gedanken und darum, uns ihm unterzuordnen. Und ich glaube, solche Festungen, die wir einreißen dürfen, die gibt es in vielen verschiedenen Bereichen. Die gibt es in einem tiefen Gefühl innerer Ablehnung. Die gibt es in alten Verletzungen. Aber was mir damals passiert ist, in falschen Selbstbildern, ja, aber ob Gott mich wirklich annimmt, in hartnäckigen Zweifeln an Gottes Güte. Und die errichten Mauern zwischen Gott und uns und dem Leben, was er für uns möchte. Weil sie uns glauben machen, dass Gottes Wahrheit nicht für uns gilt. So, und Paulus macht uns an dieser Stelle Mut, dass wir nicht alleine kämpfen müssen, sondern dass wir Schritte gehen müssen. Und diese Schritte könnten wir ja mal sehr bewusst anschauen, wenn Paulus hier im Römerbrief ja schreibt, legt ab die Werke. So, dann wäre das Erste vielleicht, dass wir Gott im Gebet bitten, dass er uns zeigt, wo in unserem Denken oder Fühlen eine Mauer steht, die nicht seiner Wahrheit entspricht. Was ist denn da, was dem entgegensteht? So, und dann wäre das Zweite vielleicht, dass wir sehr bewusst dann ein Bibelwort aussprechen, das dem entgegensteht. Und sagen, ich weiß aber, dass das nicht die Realität ist. Wisst ihr was, es gibt manche Dinge, die können wir nicht fühlen, wir können sie nur wissen. Die können nämlich nicht in unsere Gefühle durchsickern, weil wir sie nicht tatsächlich tief in unserem Fühlen verankert haben. Wir wissen nur, dass sie wahr sind. Und ich glaube, dass es an dieser Stelle ein guter Anfang ist, uns zu sagen, unserem Kopf zu sagen, und es ist wahr. Und es laut zu tun. So, und dann müssen wir da aber auch dranbleiben. Und an dieser Stelle würde es sich lohnen, den Heiligen Geist zu bitten, uns im Alltag daran zu erinnern. Unseren Gehorsam immer wieder an diesen Punkt zurückzuführen. Und wenn dieser Gedanke wieder kommt, dann möge er uns doch daran erinnern, dass wir diesen Gedanke gefangen nehmen wollen. Und dann tun wir das. Ganz bewusst. Klingt jetzt ein bisschen holzschnittartig, gell? Aber wisst ihr, was ich meine? Ja, alter Freund, da bist du wieder. Ja, ich bin immer noch nicht würdig. Ja, ich weiß immer noch, dass es falsch ist. Und Heiliger Geist, ich binde diesen Gedanken. So, und dann kann es hilfreich sein, sich an dieser Stelle einem anderen Menschen anzuvertrauen. Jemanden, der für dich betet. Und jemanden, der dann auch nachfragen darf, wie es dir damit geht. Wisst ihr was? Festungen fallen nicht an einem Tag. Festungen fallen nicht an einem Tag, sondern wenn sie fallen, dann fallen sie Schritt für Schritt. Es gibt auch Festungen, die an einem Tag fallen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es gibt es auch, dass Gott uns spontan von Dingen befreit. Aber ganz oft ist es so, glaube ich, und das ist das, was Paulus hier, glaube ich, auch anspricht, wenn er von den Waffen spricht, dass wir uns rüsten müssen und zum Kampf antreten müssen. Und Festungen fallen oft nicht an einem Tag. So, wenn er hier von den Waffen des Lichts spricht, dann können wir eine Parallele auch nicht ganz übersehen. nämlich den Blick auf die Waffenrüstung im Epheserbrief. Es drängt sich einfach auf. So, und wenn ich jetzt anfange, erschöpfend über die Waffenrüstung des Epheserbriefs zu predigen, dann sitzen wir heute Abend noch da. Deshalb versuche ich das jetzt nicht. Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr mal Lust auf eine Predigtreihe zu der Waffenrüstung, aber ich möchte sie kurz angerissen haben, weil ich finde, das ist eine gute Form, soll ich es geistliche Kampfführung nennen, der geistlichen Kampfführung gegen uns selbst, gegen unsere inneren Feinde, wenn wir uns diese Waffenrüstung anziehen. Da fängt er an mit dem Helm des Heils. Und ich glaube, da darf ich mir bewusst machen, dürfen wir uns bewusst machen, unser Heil kommt von Christus und es steht und fällt mit ihm. Das ist der Helm des Heils. Und ihn aufzusetzen bedeutet, mach dir bewusst, wenn du kämpfst, dann kämpfst du nicht um dein Heil. Du kämpfst nicht um dein Heil. Das hat Christus getan. Du rüstest dich, wenn du kämpfst. Und wenn du fällst, dann fällst du nicht bei Gott durch. Nur in der Schule. Hier fällst du nicht durch. Sondern dann fällst du nicht tiefer als bis zu ihm. Das heißt, wenn du kämpfst und du fällst, dann fällt damit nicht dein Heil. Das heißt, es ist den Helm des Heils aufzusetzen. Dir bewusst zu machen, es geht hier nicht um die Frage, hat Gott mich noch lieb? Er hat dich erkauft. Und jetzt darfst du dich aufmachen. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Christi. Wisst ihr, wovor ein Brustpanzer schützt? Der schützt vor den heftigsten Schlägen, die sonst tödlich wären. Davor schützt er. Wie tut's trotzdem? Glaube ich. Also wenn dir einer, ich kenne das nur vom Helm, aber diese Experimente, ja, du setzt einen Helm auf, ist das erste Mal Integralhelm und irgendeiner von deinen Geschwistern hat nichts Besseres zu tun, als erstmal voll drauf zu dengeln. Und du wirst es nicht glauben, es tut weh. Ja, Schläge tun trotzdem weh. Aber sie sind nicht tödlich. Und die Gerechtigkeit Christi, die schützt unser Herz vor Angriffen und vor Anschuldigungen des Satans, denen wir sonst hilflos ausgeliefert wären. Das ist nämlich das Nächste, dass dann die Angriffe kommen. Und die zielen aufs Herz. Und sagen dir, du bist es nicht wert. Du kriegst es eh nicht hin. Und davor darf uns dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit schützen. Ja, ja, ich bin nicht gerecht, aber Christus ist es. Er ist es. So, und dann kommt da der Schild des Glaubens. Das ist ein starker Schild, ein großer Schild, glaube ich. Und wenn wir uns den schnappen, dann heißt es, ich versuche nicht aus mir heraus die Angriffe abzuwehren, die kommen. Sondern ich verstecke mich hinter ihm im Vertrauen. Ich versuche gar nicht, aus mir heraus stark zu sein, sondern ich versuche, mich auf ihn zu werfen. Und zu sagen, Jesus, wir beide, du, mach du's, hilf du mir. Nicht ich für dich, sondern du für mich. So, dann kommt da der Gürtel der Wahrheit. So ein Gürtel, der hält die ganze Rüstung zusammen. Ohne ist das Ding von der Auflösung, wird erste Auflösungserscheinungen zeigen. Wird doof in dem Moment, wo wir wirklich in den Kampf gehen, glaube ich. Und der Teufel wird uns immer an verschiedenen Ecken an diesem Thema Wahrheit anpacken. Der wird versuchen, uns alternative Wahrheiten zu präsentieren. Da kamen wir vor und her, wach auf, du Schlafschaf. Wenn wir sie glauben, dann wird er wieder direkt auf unser Herz zielen. Dann sind wir wieder beim Brustpanzer. So, aber er wird uns auch da angreifen, wo wir eigene Wahrheiten bilden. Und wird auch da früher oder später die nutzen. Und er wird immer die Wahrheit verdrehen. Also ja, die Wahrheit ist am Ende das, was alles zusammenhält. Damit auch ein Stückchen die Frage, wie wahrhaftig sind wir mit uns? Sind wir ehrlich, auch wenn es mal wehtut mit uns? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ehrlich sind. Sonst hält der Gürtel nachher nicht alles zusammen. So, und dann gibt es da die einzige Waffe in dem ganzen Ding bisher. Das Schwert des Geistes. Alles andere dient der Verteidigung. So, also bevor wir anfangen, irgendwelche Waffen gegen uns selber zu führen und da irgendwas bei uns zu erkennen oder zu meinen, wir müssten da irgendwie irgendwelche Schläge zu irgendwelchen Schlägen ausholen, erstmal gut schützen. Erstmal nochmal das Heils vergewissern, der Gerechtigkeit in Christi vergewissern. Den Schild des Glaubens ergreifen, aus ihm raus. So, und dann können wir vielleicht mal anfangen, mit einem Schwert zu fuchteln. Frühestens dann. Und es ist die einzige Waffe. Wir setzen sie ein, wenn wir die Waffenrüstung tragen, nicht früher. Und die hilft uns, hinzusehen und zu unterscheiden, zu richten, zu beurteilen, die eigenen Gedanken und die eigenen Motivationen. Nicht feindselig, sondern im Hinsehen und Erkennen. Ehrlich, analytisch, scharf. Heiliger Geist, was meinst du damit? Was willst du mir sagen? Und wie ist es, wenn zwei Menschen den Pastor ansprechen und sagen, sag mal, ist deine Adventszeit gerade besinnlich, hast du eigentlich Zeit für Gott? Und du stellst fest, nein. Ja, da muss ich feststellen, da muss ich drüber nachdenken. Da muss ich etwas ändern. Und dann wäre ich ganz schnell an dem Punkt, wo ich mich schon wieder abwerten könnte, wenn ich nicht den Helm des Heils und den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit dabei hätte. Und sagen könnte, ja, ich darf den Kampf antreten. Nein, ich muss mich dafür nicht fertig machen. Ich muss mir nicht sagen, wie schlecht und wie schlimm ich bin. Weil das hat Jesus schon getragen. Und jetzt auf in den Kampf. Und dann sind da die Stiefel zur Bereitschaft zum Frieden. Oder so ähnlich. Ich kenne sie auch zur Verkündigung des Evangeliums. Kennt ihr das auch? Wisst ihr, was es für ein Evangelium ist? Das Evangelium des Friedens. Nicht irgendeines. Das ist qualifiziert an dieser Stelle. Es scheint ein besonderes Evangelium zu sein. Die gute Botschaft vom Frieden. Die Legionäre, die hatten ja Schuhwerk. Das war das, was sie damals teilweise von diesen barbaren Kriegern unterschieden hat. Also andere Armeen teilweise ohne Schuhwerk unterwegs. Die römischen Legionäre mit Schuhwerk. Und Paulus hat hier ganz offensichtlich ja die Uniform eines römischen Legionärs im Blick. Und das ist gar nicht mal so überflüssig, weil neulich habe ich irgendwo einen lustigen Artikel gelesen in Nature Science oder irgendwie sowas, wo es um Ausgrabungen alter Krähenfüße ging. Also diese Dinger, die man auf die Straße legt, wo dann Autoreifen platt werden. Ja? Wisst ihr, wo es die ersten gab? Die Römer haben die auch schon eingesetzt, die Dinger. Ja. Und dann haben wir von Asterix und Obelix diese Schildkrötentaktik, ja, wo alle vorrucken und du darfst nicht aus der Reihe tanzen. Und dann hat irgendwer auf dieser Wiese Krähenfüße gestreut. Kleine spitze Metalldinger. Und die sind in der Lage, den Fuß eines Legionärs zu durchschlagen. Das ist ein bisschen eklig. Da brauchst du nicht mehr kämpfen, wenn du so ein Ding durch deinen Fuß hast. Also wozu haben wir diese Stiefel? Die haben wir dazu, dass wir vorrücken können. Weil ganz ehrlich, Dinge verändern im eigenen Leben, das tut weh. Und Dinge angehen, das tut weh. Und vorwärts gehen, wenn wir vorwärts gehen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir da auch Angriffe bekommen, natürlich. Und dass uns da auch der eine oder andere Tiefschlag vielleicht einholen wird. Weil keine Veränderung bedeutet auch kein Leid. Ja? Einfach Stillstand ist unter diesem Gesichtspunkt super. Und ich glaube, dann hat der Teufel sein Ziel erreicht. So, und deshalb gibt uns Gott an dieser Stelle auch Schuhe mit. Und sagt, trau dich vorwärts zu gehen, ich gebe dir einen Schutz für deine Füße. Ja, da kommt der eine oder andere Angriff. Er soll deine Füße nicht durchschlagen. So gerüstet, glaube ich, können wir uns trauen, die eine oder andere Festung einzureißen. Und vielleicht liegt da ja eine Chance drin, in so einer Advents-, in einer Vorbereitungszeit, diese Appelle, die Paulus hier so scharf bringt, einfach mal auf dein und mein Leben anzuwenden. Waffenrüstung anlegen, vorbereiten, aufwachen, auf den Weg machen und mal gucken, wo wir Raum schaffen können. Nicht, weil unser Heil davon abhängt, sondern weil der Tag gekommen ist, die Nacht weit fortgeschritten ist und wir uns rüsten dürfen. Und dann glaube ich, dann ist ganz bald dieser Tag da. Und ich bin gespannt, wie es sein wird. Und ich hoffe, dass wir dann alle sagen können, jo, und wir haben uns gut darauf vorbereitet und nicht die Hälfte daheim liegen lassen. Jesus, so bitte ich dich, dass du diese Adventszeit, diese Tage und Wochen nutzt und dass du uns hilfst, Dinge loszulassen und den Kampf anzutreten. Und rüste du uns aus mit dem Helm deines Heils, dass wir getrost gehen dürfen und nicht in Angst. Mit dem Brustpanzer deiner Gerechtigkeit, dass wir uns nicht selber angreifen und niedermachen. Mit dem Gürtel der Wahrheit, der alles zusammenhält. Dass wir wahrhaftig leben und ehrlich sind. Und zieh du uns diese Schuhe an, dass wir vorwärts gehen können und dürfen. Nicht stehen bleiben, sondern dir entgegengehen. So segne du diese Tage und diese Zeit und segne du uns in diesen Tagen und dieser Zeit. Amen.